Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um den 10-jährigen Toni Klein, der blind ist und trotzdem ein selbstbestimmtes Leben führt. Er segelt, spielt Klavier und hat eine normale Grundschule mit Gymnasialempfehlung abgeschlossen. Welche Herausforderungen er als blinder Mensch im Alltag hat, das erzählt er jetzt gemeinsam mit seiner Mutter Monika Klein. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Toni, blind ist ja nicht blind, das ist ja bei jedem Menschen anders. Wie ist es denn bei dir? Kannst du noch irgendwas sehen? Licht, Dunkelheit, ist da irgendwas noch da?
Nein, also manche fragen oft zum Beispiel, was siehst du als Blinder? Mhm. Und meine Antwort ist immer nichts. Manche fragen, siehst du denn kein Schwarz oder kein Weiß? Oder nein, ich sehe einfach nichts. Kein Schwarz, kein Weiß.
Okay.
Nichts.
Du bist ja mit der sogenannten Peters-Anomalie auf die Welt gekommen. Das ist eine seltene Fehlbildung der Augen. Was weißt du denn darüber?
Also ich weiß, dass es ein genetischer Fehler ist und eben, dass meine Hornhaut getrübt ist. Und vielleicht ist auch mein Sehnerv beschädigt. Aber mehr weiß ich auch, glaube ich, nicht. Weißt du noch was?
Ich glaube, das war schon ganz schön viel.
Okay.
Als Kleinkind hast du noch ein kleines bisschen gesehen. Erinnerst du dich noch an irgendwas?
Nein, ich erinnere mich tatsächlich an gar nichts mehr. Auch Erinnerungen, also ganz dunkle Erinnerungen, die aus dieser Zeit stammen, da ist kein Bild dabei.
Wir haben uns ja vorher erst kennengelernt. Und wenn du jemand Neues kennenlernst, wie mich vorher, was nimmst du denn als erstes wahr?
Da nehme ich die Stimme wahr. Die Stimme ist für mich das Wichtigste. Für euch Sehende ist das vielleicht das Gesicht. Aber für mich ist das die Stimme. Also, und an der Stimme kann ich auch schließen. Also der klingt jetzt echt nett. Mit dem will ich vielleicht was zu tun haben oder so.
Okay. Und erkennst du Stimmen dann auch sofort wieder?
Nein. Also ich brauche ein paar Begegnungen, bis ich Stimmen auch wiedererkenne.
Wie stellst du dir denn deine Mutter, deinen Vater und deine kleine Schwester vor, wie die aussehen?
Also ich finde das völlig unrelevant, wie die aussehen. Tatsächlich. Ich orientiere mich nur an der Stimme. Tatsächlich.
Frau Klein, als Toni auf die Welt kam, haben Sie die Reaktionen der anwesenden Personen gemerkt? Was genau war da?
Also der Toni wurde ja per Kaiserschnitt geboren. Das heißt, ich habe ihn ja eigentlich nur ganz kurz gesehen und dann wurde er quasi in den Nebenraum gebracht und dem Papa auf die Brust gelegt. Und ich bin dann nachträglich, nachdem ich dann versorgt war, nach dem Kaiserschnitt wurde ich dann in den Raum mit dem Bett geführt und dann hieß es quasi von meinem Mann, er muss mitgenommen werden, weil er untersucht werden muss, weil was an den Augen nicht stimmt. Genau. Und also die Reaktion war anders wie man sich die erhofft oder wie man die sich immer vorstellt. Das war ja auch die erste Geburt. Es war schon sehr herzzerreißend.
Ja. Sie haben an den Reaktionen einfach gesehen, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, es wurde auch ruhig, genau. Also ja. Und dann habe ich aber darauf noch bestanden, ihn auch im Arm zu halten und auch an die Brust zu legen und und den Moment zu genießen.
Das Moment, den vergisst man auch nicht.
Nein.
Toni wurde dann ja mit 2,5 Monaten schon operiert an den Augen.
Ja.
Und weitere Operationen folgten daraufhin. Wie haben Sie denn diese Zeit damals erlebt?
Ich glaube, also man funktioniert. Man versucht immer ja die schönen Momente dann auch zu genießen, weil es war ja klar, es drehte sich alles um die Augen, aber man wollte ja auch, dass man ihn als Baby genießen kann. Und er war ja auch ein Süßer und für mich. Und ja, es war eine schwere Zeit, aber wir hatten oder haben immer noch das Glück, dass wir eine sehr gute Familie haben. Meine Eltern oder die Omas, die helfen sehr viel und auch meine Geschwister und auch mein Mann, seine Geschwister und wurden das sehr gut unterstützt und ohne das hätten wir es nicht so gut geschafft.
Mhm. Ja. Toni, wie ist es denn für dich, wenn die Mama so von deiner Geburt erzählt und wie schwer das damals für sie war? Wie geht's dir denn damit, wenn du das hörst?
Naja, also ich finde es schon schade, wenn ich das jetzt weiß, dass ich die Mama kaum sehen, sag ich mal, durfte bei der Geburt, sondern direkt mitgenommen werden muss. Also das geht mir irgendwie nicht so gut, weil also ich finde das nicht so cool, mit den, dass man direkt mitgenommen werden muss, wenn irgendetwas ist. Dass man nicht in Ruhe auf die Welt kommen kann, quasi.
Für die Mama war es ja auch schwer dann, ne, mit deinen ganzen Operationen dann. Und wenn du das hörst, wie schwer das für sie war, was macht das mit dir?
Naja, also ehrlich gesagt, naja, nicht so viel, weil ich kann mich das, mir das nicht vorstellen. Ich kann mich nicht erinnern. Und ja, ich finde die Erinnerungen eben sehr wichtig. Und wenn ich mich nicht erinnern kann, kann ich das auch nicht imitieren. Also, ja.
Ja, das ist auch gut, dass du eigentlich so unseren Schmerz gar nicht so miterlebt hast, weil wir haben auch versucht, da nicht ständig niedergeschlagen zu sein, sondern eigentlich einfach, okay, das Beste draus zu machen. Und deswegen, der Toni hat die OPs, das war wirklich erstaunlich, sehr gut weggesteckt. Nach vielen OPs wollte er sofort wieder aufstehen und laufen. Und er ist da gerne die Gänge auf und ab gelaufen und hat im Grunde genommen, das hat uns, denke ich, viel geholfen, das Ganze zu verkraften und auch positiv zu sehen, weil wir ihn quasi auch fit gesehen haben nach der OP und er dann eigentlich wieder ja, ganz normal spielen konnte und essen konnte, ja.
Was war für Sie denn so der größte Schmerz? War das, dass Toni nicht sehen kann oder dass Ihr Kind diese ganzen Operationen über sich ergehen lassen musste?
Also, ja, also die ganzen Operationen, die ganze Ungewissheit. Durch die Peters-Anomalie entsteht auch bei vielen ein hoher Augendruck. Und einen Augendruck kann man nur messen, wenn das Kind oder das Baby still liegt. Und das konnte er nicht oder hat man ja nicht hinbekommen. Ich meine, Baby wehrt sich automatisch. Und somit war dann jede Untersuchung in Narkose. Und ja, das war schon also sehr anstrengend, weil es war oft so oder eigentlich jede Narkoseuntersuchung kam dann der Arzt raus und meinte, also der Augendruck ist zu hoch, wir würden das und das machen. Und somit wurde immer etwas gemacht. Und das war so ein Teufelskreis. Ja.
Als Toni dann 3 Jahre alt war, haben Sie entschieden, dass er keine weitere Operation mehr ertragen soll. Ja. Warum? Wie kamen Sie zu der Entscheidung?
Ja, also es hat dann im Februar angefangen, dass sich auch die Netzhaut abgelöst hat. Und da hat er eine sehr, sehr sehr, sehr lange OP. Es waren mindestens 7 Stunden, wo er im OP-Saal war. Und die hat uns dann nochmals Hoffnung gegeben. Aber 4 Wochen später hat man gemerkt, sein Sehen verschlechtert sich wieder. Er stoßt wieder an Sachen an, die er vorher noch gesehen hat. Dann hat man wieder einen Eingriff gemacht. Also es waren alle 4 Wochen im Schnitt, wo dann ein Eingriff war. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir das Beste, also alles versucht. Es macht keinen Sinn mehr.
War das auch der Moment, wo Sie dann einfach akzeptiert haben, dass Toni blind ist?
Ja, ja. Also weil wir einfach gemerkt haben, okay, es ist keine OP, wird ihm jetzt noch helfen. Und somit war das Thema abgeschlossen.
Toni, hast du denn jetzt noch irgendwie Schmerzen an den Augen?
Also, naja, Schmerzen kann man jetzt nicht sagen. Nur, naja, also meine Augen sind nicht richtig feucht. Manchmal, da sind sie trocken. Und dann tun sie halt auch ein bisschen weh, weil sie trocken sind und Flüssigkeit wollen. Und da kriege ich dann so künstliche Tränen in die Augen getropft. Und ich kriege noch zusätzlich einen Augentropfen. Also nicht nur diese künstlichen Tränen, sondern auch so Dexaedo heißt es. Und das ist, glaube ich, dazu da, dass mein Augendruck nicht so hoch wird, Mama, weißt du?
Das Dexaedo ist auch so ein bisschen dafür da, dass
keine Entzündung.
Keine Entzündung, genau. Ja.
Genau.
Wenn die Augen zu trocken sind, dann reibst du in den Augen. Und mit den Tropfen ist es angenehmer?
Ja, mit den Tropfen, da geht es meistens weg. Aber wenn die Augen danach immer noch wehtun, dann tropfen wir immer Dexa. Wir nennen es Dexa.
Weil, okay.
Abkürzung Dexaedo.
Ja.
Und dann gibt es eben so, dann hört es auf, meistens.
Sehr gut. Frau Klein, Sie und Ihr Mann sind ja beide Träger von dem Gen, das diese Peters-Anomalie auslösen kann. Sie beide wussten das nicht vor der Geburt von Toni.
Ja.
Sie haben sich dann trotzdem, obwohl Sie das wussten, für ein zweites Kind entschieden.
Ja.
Hatten Sie keine Angst, dass Ihr zweites Kind auch blind sein könnte?
Doch, also im Grunde genommen, ja, ist die Wahrscheinlichkeit war bei 25%, dass das zweite Kind das auch haben wird. Wir waren uns dem bewusst und haben uns dennoch entschieden, es auf natürliche Art und Weise zu bekommen, weil es einfach, wir es auch schön erleben wollten. Mhm. Und weil wir auch wussten, okay, der Toni kommt gut klar und es ist möglich, auch wenn dann das zweite Kind das auch hat.
Mhm. Ja. Ihre Tochter Diana kam 2019 auf die Welt. Sie hat auch die Peters-Anomalie, ja, ist aber nicht so blind, sondern sozusagen sehbeeinträchtigt, kann man sagen.
Ja, ja. Genau, weil die Peters-Anomalie, das ist halt auch, ist unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Also man kann es ganz einfach, ganz leicht haben, vielleicht auch nur auf einem Auge oder auch auf beiden Augen. Der Toni hat Typ 2, das ist die stärkere Ausprägung, und die Diana Typ 1.
Mhm. Toni, du hast uns im Vorgespräch gesagt, ich wünschte, ihr könntet die Welt einmal so wahrnehmen wie ich. Wie nimmst du die Welt denn wahr?
Naja, meistens durchs Hören. Also bei den Ohren, wenn ich was höre, weiß ich, was um mich rum ist. Und irgendwie, ich glaube, ihr Sehenden könntet es auch, was ich kann. Aber ihr achtet nicht drauf. Ich kann nämlich zum Beispiel, wenn ich rede oder, glaube ich, hat auch was mit dem Atmen zu tun, spüre ich, wenn ich drauf achte, was vor mir ist. Also ich spüre zum Beispiel dich oder sie. Genau, also ich spüre, dass du vor mir bist und dass der Schall eben zurückkommt und ich merke, dass da jemand oder etwas ist. Und das kann man auch üben und das kann man auch stärker machen, indem ich es halt mache, das ist so ein Knickgeräusch, und das ist eben extra dafür gemacht, dass man das wahrnimmt. Also mit dem Sprechen und Atmen geht's, aber mit diesem ist halt ein extra Geräusch. Und manchmal, dann nehme ich die Welt auch durchs Fühlen wahr. Also ich merke, dass da etwas ist, wenn ich fühle. Muss ich halt aufpassen, dass ich halt nichts umstoße oder so oder nichts kaputt mache. Aber trotzdem, zum Beispiel so kleinere Sachen, die kann ich natürlich nicht hören oder so spüren, sondern ich muss die eben fühlen, damit ich weiß, wie sie sich halt genau anfühlen. Oh, ja.
Das heißt, du achtest einfach auch auf andere Dinge, die Sehende vielleicht gar nicht beachten. So hast du dein Wasserglas zum Beispiel auch so hingestellt, dass du das ganz leicht findest, richtig?
Genau. Also meistens, da mache ich es jetzt nicht. Also meistens, da stelle ich es einfach so hin, wie ich das jetzt hinstellen mag. Und ich finde es halt meistens auch wieder.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, dass er merkt sich quasi die Strecke und greift eigentlich nicht daneben, sondern weiß, okay, das Glas ist da.
Mhm. Ja. Wie findest du dich denn sonst in der neuen Umgebung zurecht, Toni?
Also die meiste Quelle ist tatsächlich der hier. Das ist mein Blindenstock. Genau.
Ja.
Ihr wollt ihn vielleicht auch mal von unten sehen.
Ja.
Und hier oben,
tu den Stock mal weiter runter.
Genau.
Bisschen, dann sehen wir es vielleicht besser.
Ist eine Kugel. Und diese Kugel mit der, ich drehe es wieder um, Mama, hilfst du mir kurz?
Okay,
und da mit dieser Kugel, da ronde ich dann so hin und her. So, ich stehe da und pendel so hin und her mit dem Stock. Und mit der Kugel ist es auch nicht schwer, denn die rollt ja mit. Und dann schiebe ich den so vor mir her, pendel ein bisschen. Und dann weiß ich eben auch, wo. Und dann, wenn ein Hindernis da ist, dann stoße ich dagegen.
Mhm.
Und für Sachen, die man jetzt nicht mit dem Stock spüren kann, gibt es auch Also auch das benutzt man, um sich dort zu orientieren. Das benutze ich persönlich aber nicht so oft und auch nicht so gerne, weil wenn man das einige Zeit lang macht, dann tut der Gaumen auch tatsächlich weh.
Aber du würdest merken, ob du jetzt von der Wand stehst oder ob du quasi wenn ein Raum vor dir ist.
Ja, das würde ich merken tatsächlich.
Super. Du warst ja auf einer normalen Grundschule mit sehenden Kindern. Wie hat man denn dort darauf Rücksicht genommen, dass du blind bist?
Also in der ersten Klasse natürlich sehr stark, wenn im Sport, da ist es halt so, also so stark Rücksicht genommen wird da nicht. Also ist so, dass es halt schon für Sehende ausgerichtet ist. Auch im Sportunterricht brauche ich Hilfe, zum Beispiel wenn die anderen Fußball spielen, kann ich dann nicht mitspielen Fußball. Also da mache ich dann etwas anderes. Aber sonst versuche ich eben auch das zu machen, was die anderen auch machen. Und in Kunst zum Beispiel, da ist es dann auch verändert. Also wir müssen dann eben selbst kreativ werden und gucken, was schon den anderen nachgeahmt ist, aber eben für Blinde gut ist.
Wie sind denn die anderen Kinder mit dir umgegangen?
Also in der ersten Klasse, da war es tatsächlich so, dass im Sportunterricht, da haben wir immer so Runden gelaufen und da sind wir dann so rumgerannt um so ein schwarzes Spielfeld. Und in der ersten Klasse, da wollte dann tatsächlich jeder mit mir laufen. Aber davon waren jetzt in der vierten Klasse nur noch zwei übrig, also
waren die immer nett zu dir,
Toni? Ja, die waren immer nett. Und also einer, der war besonders anhänglich. Also der wollte immer mit mir machen. Und der andere, der hat es halt manchmal gemacht.
Frau Klein, der Toni hatte ja durchgehend auch eine Assistenz mit dabei in der Schule. Hat das gut geklappt?
Ja, also genau. Er hatte am Anfang eine sehr nette Assistentin, eine sehr gute Assistentin, die eigentlich wie eine Freundin für ihn war. Es ist immer noch.
Mit ihr bin ich immer noch befreundet.
Also im Grunde genommen können wir sehr froh sein, dass wir gute Assistenten hatten und die ihn auch gut begleitet haben. Ja.
Du hast ja dann auch Lesen und Schreiben ganz normal gelernt, aber eben in der Blindenschrift Braille, richtig?
Eben, genau. Also ich habe das gelernt so und während die anderen Kinder dann zum Beispiel ein Druckschriftheft irgendwas geschrieben haben, da mussten wir zum Beispiel ganz oft einen Buchstaben schreiben, eine ganze Zeile lang. Und ich habe eben diesen Buchstaben in Braille geschrieben.
Du bist jetzt auf einem Internat, das speziell für blinde Kinder ausgerichtet ist. Da bist du ja von Montag bis Freitag von deiner Familie getrennt.
Ja.
Das ist ganz schön mutig, oder?
Naja, also im Internat sind halt ganz schön viele Kinder. Da sind halt schon so einige, die das auch machen und mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran. Also das ist jetzt in den ersten Wochen vielleicht besonders schlimm, ist es für meine Mama, weil die bekommt eben das meiste davon mit und ich bin dann meistens so beschäftigt, dass die Mama, die muss teilweise betteln, dass ich anrufe. Aber nach einiger Zeit, also das muss die Mama sagen, Es ist, glaube ich, auch so, dass man sich dran gefühlt.
Ja. Frau Klein, Sie hatten sich ja auch überlegt, Toni auf ein normales Gymnasium mit sehenden Kindern zu schicken. Warum haben Sie sich fürs Internat entschieden?
Zum einen, wollte es Toni auch. Also wenn der Toni da nicht so bereit gewesen wäre, unter der Woche, also von Montag bis Freitag weg zu sein, hätten wir es nicht gemacht, aber er hat uns die Entscheidung ein bisschen einfacher gemacht, dass er auf eine Blindenschule geht, weil er einfach sich dort wohlgefühlt hat und wohlfühlt. Und wir erhoffen uns dadurch halt die Vorteile, die er auf einer normalen Schule bei uns vor Ort nicht so hat, dass er einfach Sport machen kann, wie die anderen. Also, dass er mehr Spaß am Sport hat, mehr Spaß an Kunst.
Das war das schlimmste Fach auf der Welt.
Ja. In der Grundschule, ja.
In der Grundschule war es tatsächlich
wie
so.
Wie sieht denn Ihr Alltag aus mit einem blinden und sehbehinderten Kind? Also, was würden Sie sagen, sind so die größten Herausforderungen, die Sie haben?
Also, ich muss sagen, im Alltag selber zu Hause merken wir das eigentlich gar nicht. Man ist es, glaube ich, gewohnt. Der Toni, der kann sich alleine orientieren im ganzen Haus, im ganzen, auch auf der, draußen im Garten und so weiter. Und man merkt das halt dann, okay, wenn man auf ein Fest geht, wenn viel los ist, dass man ihn halt dann führen muss und sagen muss, wo was ist. Also man muss halt vieles erläutern, wo was ist, wer da ist, damit er halt auch sich ein Bild machen kann. Mhm. Aber ansonsten ist es für uns ganz normal.
Mhm. Ja. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das ist für blinde Menschen nicht gut ausgelegt in Deutschland, das musste besser werden?
Sicherlich. Also ich denke, allein so ein bisschen am Anfang, es gibt eine Bibliothek, wo man Blindenschriftbücher ausleihen kann. Die ist allerdings nur in 6 Punkt. Also es gibt auch verschiedene Schriftarten.
Genau, da gibt es 8 Punkt, also eine Punktschrift mit 8 Punkten. Mhm. Also Punktschrift kann man sich so vorstellen. Es gibt verschiedene Punkte, die sind, naja, also die haben verschiedene Positionen und die haben eben auch Nummern, dass man sagen kann, zum Beispiel dieser der D hat die Punkte 1, 4, 5. Dass man nicht sagen muss, das D hat einen Punkt da links wo oben und an und 2 Punkte rechts.
Das ist die Art, wie du lesen kannst,
richtig? Genau. Und, und dann gibt es eben noch 6 Punkte und da gibt es andere Zeichen. Aber da gibt es eben bei der 8 Punkte 8 Punkte und bei der 6 Punkte 6 Punkte. Und
du bist richtig Experte, Toni.
Das auf jeden Fall. Und da gibt es auf jeden Fall verschiedene Zeichen, weil zum Beispiel manche Zeichen werden mit der 8-Punkt-Schrift auch eben mit 7 und 8 gemacht. Und in der 6-Punkt-Schrift müssen die dann eben mit Extrazeichen oder eben anders gemacht werden.
Genau, und das wollte ich meinen, dass im Grunde solche 8-Punkt-Bücher einfach auch nicht so verfügbar sind. Mhm. Und wenn sie verfügbar sind, dann sind sie auch teuer. Mhm. Aber auch da wurden wir jetzt auch während der Grundschulzeit und jetzt auch noch gut betreut, dass einfach auch Dinge gemacht werden. Also gerade die Sonderpädagogin hat in der Grundschule sehr viel vorbereitet und sehr viel aufbereitet für ihn, damit er das auch alles lernt. Also,
ja. Mhm. Toni, jetzt hast du auch ganz schön schon programmiert am Computer. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was programmierst du denn da?
Ja, also so richtig programmieren tue ich jetzt noch nicht. Meine Tante, die hat mir einiges beigebracht. Mhm. Und da war ich eben, und jetzt, da habe ich so ein Interview woanders gehabt. Und das wurde dann eben auch gemacht. Und da hat sich dann jemand gemeldet, der das gesehen hat. Ein Knub, der heißt Codes Knub, auch hier in Stuttgart. Und da war ich dann und da habe ich mich dann eben angemeldet. Und seitdem bin ich da jeden Samstag und lerne da auch was zum Programmieren. Außer in den Sommerferien, da war ich nicht. Mhm. Da sind Ferien.
Was kann man sich da vorstellen? Was genau wird da programmiert? Was lernst du da?
Naja, also es gibt da verschiedene Module, Blöcke, Themenblöcke und man geht dann da und da geht es von leicht bis schwer. Also zum Beispiel hatten wir Piken als Themenblock und da war von Anfang, also am Anfang, da haben wir jetzt erstmal Piken installiert und geguckt und dann eben die Grundprinzipien gelernt.
Tun, ich bin sehr beeindruckt von dem, was ich von dir höre. Jetzt habe ich mal eine Frage. Kannst du dir vorstellen, sowas auch für die Zukunft, in der Zukunft zu machen? Hast du schon Pläne für die Zukunft?
Ja, also Pläne habe ich. Ich will auf jeden Fall Programmierer werden und dann, wenn ich es schaffe, eine eigene Firma gründen.
Wow.
Genau.
Frau Klein, wenn Sie das hören, Sie kriegen ja fast Tränen in den Augen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr stolz auf den Toni, dass er da so, so viel Elan hat und, so viel, und sich so vieles selber beibringt und sehr wissbegierig ist und da so die Welt erobert durch das Programmieren. Teilweise müssen wir ihn tatsächlich auch ein bisschen bremsen, damit er auch andere also Hobbys nachgeht. Aber an sich ist es toll zu hören, dass er schon Zukunftspläne hat. Die hatte ich mit 10 nicht.
Ja. Was haben Sie denn durch Toni und auch Ihre Tochter Diana gelernt?
Ganz, ganz viel. Vor allem, dass man ja, auf welche Dinge es ankommt, quasi.
Zum Beispiel?
Die Gesundheit und die Familie und ein guter Freundeskreis. Und dass der Toni, der war, ist sehr offen. Und diese Offenheit zu anderen Personen, also ohne irgendwelche Vorurteile, das habe ich vom Toni gelernt vor allem. Und auch durch ihn die Kreativität, um Spielsachen aufzubereiten für ihn und die man, weil er konnte ja nicht mit normalen Spielsachen spielen, sondern die mussten alle taktil sein. Mhm. Und bei der Diana eigentlich Geduld.
Mhm. Ja. Ja, also genau. Darf ich was sagen? Also bei der Diana, da braucht man wirklich Geduld und die ist eben so ein Gewohnheitsmensch und ja, also wenn sie irgendwas hat, dann will sie es immer. Also, aber sie kann auch ihre Meinung immer ändern. Zum Beispiel wollte sie vor einiger Zeit nur mit dem Papa essen.
Ja, das geht und jetzt. Toni, ich glaube, das ist eine ganz lange Geschichte. Mhm. Aber ist es nicht schön zu hören, dass die Mama so viel von dir und von der Diana gelernt hat? Mhm. Oh. Toni, wo magst du denn in Zukunft leben? Kannst du dir das auch schon vorstellen?
Ich weiß nicht, vielleicht so in Hamburg oder Berlin oder so in einer Großstadt, genau. Also Kaff nicht.
Okay, auf jeden Fall in der Stadt. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Frau Klein. Alles Gute für die Zukunft, Toni. Toni Klein, blind die Welt entdecken, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.